Ich wollte gerne einen Abschnitt herausgreifen. Einen, bei dem mir im Laufe der Zeit aufgefallen ist, dass wir eigentlich seit vielen, vielen Jahren nie wirklich etwas dazu gesagt haben. Es ist hier der fünfte Abschnitt, 8.2.5 hier in dieser Gemeindeordnung. Dort geht es um den Zehnten oder um das, wie wir die Gemeinde auch finanziell mit unterstützen und mittragen. Dort versprechen wir uns, wir bemühen uns darum, die Arbeit des Herrn durch regelmäßige und angemessene Gaben innerhalb der Ortsgemeinde zu unterstützen. Der Zehnte ist die biblische Norm für die regelmäßigen Gaben, zu denen Gaben und Opfer entsprechend der eigenen Möglichkeiten und Herzensfreude hinzugefügt werden sollen. Das ist auch etwas, wo es eigentlich gar nicht so viel zu lesen zugibt. Ich habe auch so ein bisschen mich schon immer umgeguckt in den letzten Wochen und Monaten und so ein Thema, das vielleicht auch gern so ein bisschen entweder vorausgesetzt wird oder auch gar nicht viel zu gesagt wird. Und manchmal hat man den Eindruck, selbst in der Bibel ist es eigentlich fast ein Thema der Selbstverständlichkeit. Da wird gar nicht viel zu gesagt, es ist halt so. Ja? Das fängt schon im ersten Buch Mose an. Im ersten Buch Mose gibt es drei wichtige Elemente des Gottesdienstes, die einfach vorausgesetzt werden, die erst gar nicht eingeführt werden als ein Gebot Gottes, wo Gott sagt, tu das und dann machen es die Leute, sondern wir sehen, sie tun das. Wir sehen, dass sehr früh Opfer dargebracht werden. Wir finden die Opfervorschriften erst viel später im dritten Buch Mose vor allen Dingen. Ja, aber Teil des alttestamentlichen Gottesdienstes, dass Opfer dargebracht werden. Bei Kain und Abel finden wir das schon. Wir finden, dass Menschen den Sabbat heiligen. Das geht zurück auf die Schöpfung, dass Gott den siebten Tag geruht hat. Und wir finden, dass Menschen den Zehnten geben. Das wollen wir uns gleich ansehen. Und das ist in einer Zeit, noch lange vor Mose, noch lange bevor Gott das Gesetz gegeben hat am Sinai, dass Menschen bereits den Zehnten geben. Wir finden im ersten Buch Mose wenigstens zwei Begebenheiten, in denen davon gesprochen wird. Das erste Mal, wo wir davon hören, dass jemand den Zehnten entrichtet, wo, weiß es zufällig, vielleicht jemand, vielleicht mal so interaktiv, wo lesen wir zum ersten Mal in der Bibel davon, dass jemand den Zehnten gibt? Tim? Bei Abraham. Und wem gibt der Abraham den Zehnten? Richtig. Weißt du auch ungefähr, wo das steht? Also 1. Mose war schon mal gut. 18 ist auch gut mit Abraham, aber war noch ein bisschen früher, Kapitel 14. Ja? Abraham hat Lot geholfen, also eigentlich diesen Königen da, die Sodom und so weiter, wo Lot gelebt hat, die sich da verzettelt haben und dann war Lot mit gefangen genommen worden und dann hat Abraham ihn mit befreit. Und in dieser Begebenheit taucht dann aus dem Nichts quasi Melchisedek auf. Und da lesen wir in 1. Mose Kapitel 14, Vers 20, gesegnet sei Gott der Höchste, der deinen Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Abraham gibt diesem Melchisedek, diesem König und oder diesem Hohepriester, Priester von Salem, den Zehnten. Wir finden das dann nochmal, diese Begebenheit in Gottes Wort aufgegriffen. Weiß jemand, wo wir das nochmal wiederfinden? Dieser Rückgriff auf diese Stelle? Ja, Hebräerbrief Kapitel 7. Dort könnte man dann sehen, dort wird das im Grunde auch nochmal aufgegriffen, ja, und auch im Neuen Testament nochmal wieder hervorgeholt. Also Melchisedek empfängt von Abraham den Zehnten, noch weit vor Mose. Und etwas später gibt es noch eine zweite Gelegenheit, und ich gebe ehrlich zu, mir war die persönlich nicht so präsent, weil das wirklich nur so im kleinen Nebensatz erwähnt wird. Weiß jemand, wo die noch steht im ersten Buch Mose? Fiel mir auch nicht so dringend auf. Kapitel 28, Vers 20 bis 22. Lass uns das ruhig mal aufschlagen, weil da gibt es doch ein paar Dinge, wo wir hier viel lernen können. Jakob ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau nach Haran und macht ein Gelübde an diesem Ort, der dann später Bethel heißt. 1. Mose Kapitel 28, Vers 20 bis 22. Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleidung anzuziehen, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Jakob macht hier dieses Gelübde. Alles, was du mir geben wirst, werde ich treu verzehnten. Wenigstens zwei Dinge, die wir hier so im Vorbeigehen eigentlich schon wahrnehmen sollten. Das erste, Jakob, für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, Gott den Zehnten zu geben. Er sagt hier, dass er ihn treu geben will, so als sei das ja immer schon so gewesen. Ich will dir treu alles verzehnten. Selbstverständlich. Und ein zweites, wovon will er eigentlich den Zehnten geben? Lest mal genau hin. Alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Ist das nicht ein herrliches Gotteslob? Jakob gibt Gott einen Teil von dem zurück, was Gott ihm anvertraut hat. Und wir lesen, wie Gott Jakob segnet. Ja? Zum Teil auch ein bisschen eigenartige Begebenheiten dabei labern, aber die Herden werden immer größer. Jakob ist so gesegnet von Gott. Und er verspricht ihm, ich gebe dir treu den Zehnten. David bekennt es in ganz ähnlicher Weise an einer viel späteren Stelle, als er seinen Sohn Salomo, als er König wird und er so eingesetzt wird und David schon davon spricht, wie er alles gesammelt hat an Baumaterial für den Tempel. Und dort betet er in diesem wunderbaren Gebet in 1. Chronik Kapitel 29 und dort in Vers 14 folgende, betet David zu Gott, wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen, wie alle unsere Väter. Wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden. Und es gibt keine Hoffnung. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie. Und das alles ist dein. Genau der gleiche Gedanke. Gott hat uns das alles anvertraut. Und was wir ihm jetzt geben, ist eh nur der zehnte Teil, aber diesen Teil, den wir ihm wieder zurückgeben, ist ja nur von dem genommen, was Gott uns gegeben hat. Das finden wir bei Jakob und bei David, wie sie das beten, aber sehr wunderbar, gut verstanden. Letztendlich ist es ja nicht mein Werk. Es ist Gottes Gnade, dass ich das zur Verfügung habe, was ich habe. Und davon kann ich Gott zurückgeben. Wir finden dann natürlich auch den Zehnten im Gesetz bei Mose. In 3. Mose, Kapitel 27, wird es in Gesetzestext gegossen, sozusagen, was selbstverständlich auch schon für Abraham gegolten hat, bei Jakob schon da war. Aber dort finden wir es dann als Gesetz formuliert in Vers 30 bis 32, das lese ich mal, ganz am Ende des 3. Buches Mose. Kapitel 27, Vers 30 bis 32. Der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Wenn aber jemand von seinem Zehnten irgendetwas einlösen will, dann soll er sein Fünftel hinzufügen. Und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Stab vorüberzieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Also konkret wurden da Tiere abgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gehört dem Herrn. Wenn aber jetzt das 10 das Lieblingsschaf war von dem Hirten oder die Lieblingskuh, dann durfte er das auslösen, musste aber noch was drauflegen. Also möglich war das, sozusagen Umtausch, ja, aber nur mit Zugabe. Ansonsten war das dem Herrn heilig. Es ist nicht so, dass der Hirte sagt, ach, heute bin ich mal großzügig, ich gebe mal den Zehnten, weil es ist ja von meinen Sachen. Nein, es gehört dem Herrn. Es gehört ihm gar nicht. Es ist Gottes. Er hat nur darauf aufgepasst. Gott benennt seinen Anspruch hier sehr klar. Die Israeliten konnten nicht einfach etwas von dem Zehnten für sich behalten. Er gehört ihnen nicht. Gott hat einen Anspruch darauf. Er gehört ihm. Und er ist heilig. Wir sollten uns davor hüten, Heiliges zu profanisieren. Die Israeliten hatten das leider zu oft getan. Aber wir sehen hier, wie Gott es hier auch benennt. Er sagt, der zehnte Teil vom Land, vom Ertrag, gehört mir, er ist heilig. Wie gesagt, die Israeliten haben das nicht immer gut gemacht und die haben das auch sehr gebogen und gedreht, wie es ihnen gepasst hat und auch vielleicht vernachlässigt mal. Und wir finden dann in Zeiten der Erweckung, dass sie wieder darauf zurückkommen. Wir finden das zur Zeit Hiskias, wer das ausführlicher lesen möchte, in 2. Chronik, Kapitel 30, dort führt Hiskia große Reformen ein und in Kapitel 31 kommen sie dann darauf zu sprechen, dass sie jetzt auch wieder den Zehnten treu entrichten. Dort in Vers 4, er befahl dem Volk und den Bewohnern von Jerusalem, Anteil, der den Priestern und den Leviten zustand, zu geben, damit sie das Gesetz des Herrn festhalten könnten. Und die Leute tun's. Und sie bringen, und sie stapeln, und sie häufen auf. Und im Tempel wissen sie schon fast nicht mehr, wohin mit all diesen guten Gaben, die da ankommen. Und am Ende heißt es dann in Vers 10, da sprach Asaria, der Oberpriester vom Haus Zadok, zu ihm und sagte, seitdem man angefangen hat, das Hebopfer in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden und haben viel übrig behalten, denn der Herr hat sein Volk gesegnet und diese Menge haben wir übrig. Später, nach dem Exil, war es wieder etwas nachlässig geworden und Malachi ruft das Volk noch einmal zur Buße und fordert sie auf, Gott nicht länger zu berauben, sondern ihm den Zehnten zu geben, der ihm gehört. Malachi Kapitel 3, Malachi Kapitel 3, ganz am Ende des Alten Testaments, Verse 7 bis 10. Oder ich lese ab Vers 6, weil das ist auch ein wunderbares Zeugnis vom Herrn. Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Gott ist der Gleiche immer, auch heute noch. Aber ihr, Söhne Jakobs, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr, der Herrscher. Ihr aber sagt, wohin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich. Prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Die wussten gar nicht, was sie falsch gemacht haben, haben gar nicht gemerkt, dass sie diese Ordnung Gottes nicht befolgt haben. Aber Gott sagt, ihr habt mich beraubt. Der Zehnte ist mir heilig, er gehört mir, ihr habt ihn mir einfach nicht gebracht. Und dann sagt er, prüft mich, ob ich euch, wenn ihr den Zehnten gebt, nicht die Fenster des Himmels auftun und Segen ausgießen werde im Übermaß. Wie ist es im Neuen Testament? Dort finden wir wenig zum Zehnten. Wenn man ehrlich hinguckt und mal so guckt, so Konkordanz, Zehnter oder so, findet man sehr wenig. Ist auch dort eher so ein bisschen vorausgesetzt, dass es stattfindet oder dass es zu Gottes Ordnung gehört. Und selbst da, wo Jesus die Pharisäer kritisiert, lehnt er den Zehnten an sich nicht ab. Matthäus 23, Vers 23, ist das Kapitel, wo Jesus ganz viel über die Pharisäer schimpft und sie zurechtweist. Und dort sagt er: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ja, er mahnt sie eigentlich, dass sie das Wichtigere vergessen haben, was wir vorhin gesagt haben als Grundlage, diese Liebe zu Jesus, diese Liebe zum Herrn, dass daraus auch das Tun davon geprägt ist. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben äußerlich alles gemacht. Sie haben den kleinsten Kümmel abgewogen, das kleinste Staubkörnchen und das Zehnte davon dem Herrn gegeben. Das kritisiert Jesus nicht. Er sagt, es ist gut, das hättet ihr tun sollen, das hättet ihr nicht lassen sollen. Aber bitte doch, nicht so nur äußerlich, formal irgendwas abgehandelt. Und dann finden wir im Neuen Testament sehr deutlich, dass es unsere Pflicht ist, die Arbeiter Gottes im Reich Gottes auch materiell zu versorgen. Es ist unsere Pflicht als Gemeinde, für die zu sorgen, die am Wort im Wort Gottes dienen. Galater 6, Vers 6. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Also, finanziert eure Prediger. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 1 bis 15 geht Paulus darauf ein, dass er das nicht beansprucht für sich, sondern dass er arbeitet, damit er den Leuten nicht zur Last fällt, aber dass er grundsätzlich ein Recht darauf hätte oder einen Anspruch hätte, auch Unterstützung von denen zu bekommen, denen er dient. Ich lese nur ein paar Ausschnitte. In Vers 6, 1. Korinther Kapitel 9, Vers 6, oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Ja doch, wir hätten das Recht, nicht zu arbeiten, also nicht Zeltmacher zu sein und so noch Geld zu verdienen. Und in Vers 11, wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Und in Vers 14, so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. In 1. Timotheus Kapitel 5 geht es auch um die Ältesten, die gut vorstehen. Sie sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ist auch interessant, dass Paulus die Ältesten zweimal mit diesen Ochsen hier in Verbindung bringt. Aber es hat hoffentlich keine tiefere Bedeutung. Diese Bedeutung, er zitiert eigentlich aus dem Gesetz etwas, was man denkt, wie hat es damit zu tun? Aber er sagt, ja, wer arbeitet, soll auch dafür entlohnt werden. Wer im Wort arbeitet, soll auch dafür entlohnt werden. Diese Wahrheit bekennen wir in unserem Glaubensbekenntnis sehr ausführlich in Kapitel 26, Vers 10. Und es ist selbstverständliche neutestamentliche Ordnung, dass es unsere Pflicht und Aufgabe ist, für die vollzeitlich als Gemeinde, Älteste oder auch Missionare dienen, sie mit finanziell zu unterstützen. Das ist die eine Seite, die im Neuen Testament klar hervorgehoben wird. Sorgt für die, die euch am Wort dienen. Sorgt für die, die geistlich über euch gesetzt sind. Sorgt für die, die euch geistlich nähren, leiblich, dass sie leben können, dass sie genug haben. Die zweite Seite, die uns auch aufgetragen wird, und das ist im Grunde, passt es zum Alten Testament, wir haben nicht die Zeit, es im Detail alles auszuführen, aber auch da kümmert euch um die Not leiden. Ja, als Gemeinde tragt Fürsorge für Geschwister in Not im Besonderen. Paulus sammelt da immer wieder Geld, besonders für die Gemeinde in Jerusalem, die Not geraten war. Und er mahnt dann die Korinther einmal ganz konkret im Kapitel 16, 1. Korintherbrief, Vers 2, dass sie das nicht dann erst tun sollen, wenn er vorbeikommt, ja, sondern regelmäßig. An jedem ersten Wochentag, Tag des Herrn, Gottesdienst, ihr kommt zusammen, lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Sammelt kontinuierlich. Und dann, wenn ich komme, habt ihr genug gesammelt und ich kann es mitnehmen für die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Und im zweiten Korintherbrief widmet Paulus zwei Kapitel diesem Thema, das Kapitel 8 und 9. Und sein Credo dort erinnert uns sehr stark an das, was wir bei Malachi gelesen haben. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, reichlich, wird auch segensreich reichlich ernten. Jeder gebe, wie es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Und dann spricht er davon, dass Gott es segnen wird. Der Bauer, der zu knickerig ist, das Saatkorn auszustreuen, weil er sagt, hier habe ich einen Sack mit Weizen, den sähe ich lieber nicht aus, was soll er im nächsten Jahr ernten? Er muss genug aussäen, um genug ernten zu können. Und so der Maßstab, den wir immer wieder finden von 1. Mose durch die ganze Bibel hindurch, ist einfach der Zehnte. Das ist ein guter Richtwert. Und diese Stellen sprechen eine ganz klare Sprache. Das möchte ich kurz am Ende für uns nochmal so in 4 Thesen zusammenfassen. Das Erste, der Zehnte ist der biblische Maßstab für unsere Gaben. Das finden wir schon vor dem mosaischen Gesetz als Maßstab bei Abraham, bei Jakob. Das ist einfach ein guter Richtwert, der biblisch ist. Das Zweite, wenn wir den Zehnten geben, dann sind wir nicht besonders freigebig, sondern dann geben wir eigentlich Gott nur etwas von dem zurück, was er uns anvertraut hat. Wie Jakob das bekennt und David. Und das Dritte, der Zehnte ist Gott heilig. Er beansprucht ihn, er gehört ihm. Und wenn wir ihn für uns behalten, dann behalten wir letztlich das für uns, was Gott gehört. Und ein Viertes, wenn wir tatsächlich freigebig sein wollen, dann können wir auch noch mehr als den Zehnten geben. Das schreiben wir auch hier in unserem Gemeindebund. Natürlich kann jeder noch mehr geben, wer das möchte, wer die Fähigkeit und Möglichkeit dazu hat. Ich möchte noch einmal diese Segensverheißungen uns zum Ende vorstellen. Bringt den ganzen Zehnten, Malachi 3, Vers 10, in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. 2. Korinther 9, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott, auch hier wieder aus Liebe zu Christus, aus Liebe zu seinem Volk, aus Liebe zu ihm, dass sein Reich wächst. Jesus sagt selbst, geben ist zähliger als nehmen. Und das möchte uns der Herr auch dazu viel Freude geben, Freimütigkeit, dass wir nicht mit knirschenden Zähnen und sagen, ach, jetzt müssen wir wieder unser Geld abgeben. Das ist nicht, was Jesus möchte. Er möchte, dass wir ihn lieben und aus Liebe zu ihm auch mittragen und ihm das geben, was er uns anvertraut hat, einen Teil davon ihm wieder zurückgeben. Um es ganz praktisch und konkret zu machen, wir denken manchmal vielleicht wirklich wenig darüber nach. Aber es gibt Menschen auf dieser Welt, die treu sind in diesen Dingen, die ihren Zehnten geben. Und die uns damit unterstützen, dass wir Männer wie Peter und Nathanael auch finanzieren können. Noch sind wir als Gemeinde nicht so weit, dass wir die allein tragen können. Aber es ist natürlich schon unser Ziel, auch dahin zu kommen. Aber ihr seht, wie der Herr uns gesegnet hat. Wir haben diese beiden Diener Gottes in unserer Mitte. Wir können sie tragen durch die Hilfe anderer, die uns mithelfen. Der Herr hat uns auch gesegnet mit einem Gebäude. Wir sind irdisch reich gesegnet. Und es kommt nicht einfach so. Ja, lasst uns darin treu sein und den Herrn auch in diesen Gaben ehren. Und ich hoffe, dass uns dieser kurze Durchgang durch diese Thematik uns auch darin etwas ermutigt und Klarheit gegeben hat. Möge der Herr segnen. Amen.